Also was die Spötter heute sagen, die Frommen sind immer noch gleich dumm oder noch dümmer als früher, nicht? 2000 Jahre sind vergangen und anstatt dass das Evangelium, das Reich Gottes, längst aufgerichtet ist und dieser Jesus hätte wiederkommen sollen, sieht es schrecklicher und dämonischer und schlimmer aus nach 2000 Jahren als je. So, nicht? Das sagen die Spötter. Und dann sind unsere Jungen, die zum Glauben kommen, Kindlein Christo, die werden heute vor solche Dinge in Massen angeboten und Vorträgen werden die denen vorgesetzt. Und wie ist es gut, dass man sagen kann, hab gar keine Angst, es kann gar nicht anders sein. Jesus sagt, ich komme am Abend und dann erst um Mitternacht. Drittens, um den Hahnenschrei. Mitternacht ist der Zeitpunkt, wo Höhepunkt der Finsternis ist. Jetzt beginnen die zwei letzten Nachtwachen. Die erste Nachtwache sind die ersten 3,5 Jahre, haben wir gesehen. Also die dritte Nachtwache, die ersten 3,5 Jahre. Die vierte, die zweiten, die letzten 3,5 Jahre. So. Kommt er in der Mitte der 7 Jahre, also nach 3,5 Jahren, auch. Da kommt er, für den männlichen Sohn, für das Weihe zu retten, die beiden Zeugen. Kommt er früh morgens, ja, zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, den Tag Gottes, den Friedenstag. Er kommt die 4 Male, wir haben ja 4 Adventssonntage, nicht? Irgendwie, und da ist irgendwas Biblisches dahinter, und da haben wir in diesem Ausdruck, wenn er kommt am Abend des Abends, oder um Mitternacht, oder um den Hahnenschrei, oder früh morgens. Damit er nicht plötzlich kommend euch schlafen findet. Was ich euch sage, sage ich allen, ob uns heute wachet. Dann haben wir in Lukas 12 ein Wort, eigenartig. Lukas 12, wieder in diesem Zusammenhang. Nämlich Vers 34 zuerst, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen, die Leuchter brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Eigenartig, habe ich gesagt. Die auf ihren Herrn warten, wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit. Was? Kommt er schon von einer Hochzeit? Will er nochmal Hochzeit feiern? Eigenartig. Mag von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sich zu Tische legen und sie sich zu Tische legen lassen und wird hinzutreten, um sie zu bedienen. Was? Können wir es dann machen wie der Petrus? Nein, 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 Herr, also das geschehe ja nicht. Ne? Aber jetzt kommt das Hauptwort unseres Themas, was uns interessiert. Und wenn er in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache kommt, ja, kommt er also noch in der zweiten und in der dritten. Ha. Die zweite Wache läuft wann ab? Ums Jahr 2000. Bis jetzt ist er nicht gekommen. Nicht? Ums Jahr 2000 ist Mitternacht. Dann muss er also noch irgendwie vor dem Jahr 2000 kommen. Für wen? Für uns. Für uns. Noch in der zweiten Wache. Und in der dritten Wache, das gleich auch, beides ist ja um Mitternacht schon. Ne? Für uns so, für Israel so. Ganz wunderbar. Und es fehlt noch die vierte Wache. Und da schlagen wir auf. Das finden wir in Markus. In Markus 6. Markus 6, sehen wir etwas näher an. Ein Erlebnis Jesu während einer Nacht. Und Erlebnis der Jünger Jesu während einer Nacht. Vers 45, Markus 6. Alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er die Volksmenge entlässt. Und als er sie verabschiedet hatte, seine Jünger und die Volksmenge, ging er hin auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Lande. Und als er sie beim Ruder notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen. Schon wieder Nachtwache. Jetzt die welche? Die vierte. Wandeln auf dem See. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber, als sie ihn auf dem See wandeln sahen, meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Und alsbald redet er mit ihnen, spricht zu ihnen: Seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und sie erstaunten sehr über die Maßen bei sich selbst und verwunderten sich, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, denn ihr Herz war noch verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie an das Land in Nazareth und legten an. Und als sie aus dem Schiffe gestiegen waren, erkannten sie ihn alsbald und liefen in jener ganzen Umgebung umher und fingen an, die Leiden auf Betten herumzutragen, und er heilte sie alle. So. Was ist das für eine Episode, für eine Nachtgeschichte? Jesus nötigt seine Jünger, in ein Schiff zu steigen. Übers Wasser. Ans jenseitige Ufer zu fahren. Was heißt das? Die 12 Jünger sind Repräsentanten der 12 Stämme. Darf man so sagen. Sie werden ja im tausendjährigen Reich die 12 Stämme richten. Nicht? Also die Richter der 12. Die Repräsentanten, die Darsteller der 12 Stämme. Das heißt, Jesus hat die 12 Stämme genötigt, auf das Meer der Nationen zu fahren. Das Schiff bedeutet die Bewahrung vor dem Untergang im Völkermeer, das Gesetz. So. Was macht? Die Volksmengen entlässt er. Das heißt, so lange, wie die 12 Stämme Israels auf dem Völkermeer während der Nachtzeit herumrudern, nicht? Gibt es keine Hoffnung für die Rettung von ganzen Nationen, von Volksmassen, die ihn alle entlassen. In dieser Nacht wird nur Einzelfischerei getrieben. Nur Einzelne werden herausgerufen. Unter der Botschaft der Gnade. Was macht der Herr Jesus selbst in dieser Nacht? Bitte? Auf dem Berg. Das ist das Königreich des Sohnes Gottes. Die Berge bedeuten Reise. So, stimmt's? Die 12 Stämme sind im Völkermeer. Er ist auf den Berg gestiegen, den Berg, nicht so und so Berg, sondern den Berg. Der Berg Gottes, das Reich Gottes. Um was zu tun da oben? Zu beten. Was sieht er jetzt? Die 12 Jünger rudern, die ganze Nacht, finster, rudern, denn der Wind war ihnen entgegen, das heißt auf Deutsch, der antisemitische Geist, stimmt. Die rudern und drohen jeden Augenblick überhaupt unterzugehen. Vollständig hoffnungslos. Und jetzt lesen wir, da er sie beim Rudern notleiden sah. Stimmt das? Sieht der Herr Jesus, sieht Gott die Notlage der 12 Stämme in der Nachtzeit jetzt die Völker mehr. Jetzt kommt schon der Kurzschluss. Gottes steigt er zu ihnen hinab. Wann? In der vierten Wache. Das heißt, wenn er erscheint in Herrlichkeit, geht die Sonne auf. So. Und was geschieht? Sofort sind sie am Land, das heißt auf dem Boden der Weißen. Land, Land ist Israel. Höre das Wort des Herrn. Und was geschieht? Alles wird geheilt und das Reich eröffnet. Kleine Episode von gewaltigem, wunderbaren, göttlichem, prophetischem Inhalt. Und nun abschließend ein Wort des Apostels Paulus im 2. Thessalonischer Brief. Kommen wir auf den Anfang zurück unserer Konferenz, wo wir sahen, prophetische Gesetzesschau, da ist es nötig, gut, wenn man sehen darf, wie vor Gott und vor Jesus Christus der Gesetzeshaushalt eingeordnet ist im Gesamtratschluss Gottes und wie die Zusammenhänge sind, Gott, Götter, Fürstentümer, Gewalten, Engel, Menschen, Nationen, Israel, Gemeinde. Alles zu seiner Zeit, alles in seiner Ordnung. Und wenn er nun schreibt, lasst euch nicht beunruhigen, als ob der Tag des Herrn schon da wäre und dergleichen, dass es schon so und so weit sei, sondern was muss geschehen? Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Und dieser Abfall, der ist nun dort zu suchen, wo das prophetische Wort ihn, den Maximalabfall, in dem zusammen sieht. Und da lesen wir im Buche Daniel, im 11. Kapitel, dass jetzt dann, wenn Gott in Israel durch die beiden Zeugen Hunderttausende zum Glauben an Jesus Christus bringt und einen heiligen Bund macht mit Israel vor der großen Drangsal. Das ist genau nach Daniel 11. Und dieser heilige Bund ist dem Antichristen, dem schon alle Nationen zujubeln, das ist der Christus und so weiter, ist natürlich der Dorn im Auge. Nicht? Und so wird dieser heilige Bund von allen Nationen gehasst. Und jetzt gelingt es ihm, Mitglieder dieses heiligen Bundes zum Abfall zu verleiten. Das ist der Abfall, um den es genau gesehen prophetisch geht. Natürlich können wir auch in der Christenheit von einem gewissen Abfall sprechen, aber genau, konzentriert, geschaut, prophetisch handelt es sich um den Abfall von Massen von Judenchristen, weil die Situation so ist, wie wir dann lesen, wenn es soweit ist, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt, nicht? Das haben wir bis jetzt ungefähr wie gelesen, auch ich. Über alles, was Gott heißt, über alles, was Gottesfurcht oder Glaubensgehorsam betrifft. Nein, was haben wir gelernt? Schlagen wir Daniel 11 doch nochmal auf, damit wir die Wucht der Aussage nicht übersehen oder überhören. Daniel 11, Vers 36,
Er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Haben wir die Realität dieser Machthaber kennengelernt in diesen Tagen und Stunden? Über jeden Gott. Und wieder den Gott der Götter wird er erstaunliches Reden zuerst und dann gelingen haben, was er da wagt auszusprechen. So. Wenn wir schon daran sind und in Buche Daniel aufgeschlagen haben, lesen wir einmal, was in Daniel 8 im 10. Verse zu lesen ist. Das sind Millionen Volt, die Gott gnädig an uns vorübersausen lässt, weil wir es noch nicht ertragen könnten. Nämlich, und es wurde groß bis zum Heer der Himmel, und es war von dem Heer, das sind Engel, und von den Sternen, von dem Heer und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie. So. Er bringt aus dem Weltall Engel mit herunter, in Triumphzug, als Beweis, dass er den ganzen Kosmos samt ihren Heeren beherrscht. Da habt ihr die Beweise, da sind sie, die sind hier unter meinen Fuß als Sklaven gelegt. So. Und von den Sternen, wie unsere ersten Mondfahrer, Beweise vom Mond, der Mondoberfläche, also gewisse Steinbrocken und so weiter, zurückgebracht haben, als Beweise, wir waren da und da, da haben wir das unter unseren Fuß, unter unsere Kontrolle gebracht. So geht es weiter. Wir haben ja gelesen, wenn Satan auf die Erde geworfen sein wird, dann fällt es ihm gar nicht ein, schön brav da unten zu bleiben, sondern dann sagt er, wie der Geist schon längst erforscht hat, ich werde zurückkehren über alle Sterne Gottes und zurückkehren auf den Versammlungsberg in mein Hauptquartier im äußersten Norden im Weltall. So. Und mich gleich machen dem Höchsten. Und er wird gelingen haben. Bitte, sind keine Fantasiegebilde. Wird gelingen haben. Dann haben wir gehört von den Raumstationen, die er zwischen die Sterne setzt. Und wenn er die alle besetzt hat, hat er einen dieser Götter, der ist der Militär, das Elektronengehirn eines Gottesstrategen, der anerkennt ihn und belohnt ihn, der sichert diese Raumstationen, weil die für ihn den Ausgangspunkt bedeuten, dass er jetzt wagt, noch einmal anzutreten, Endkampf gegen den erhöhten Christus. Bitte, Offenbarung 19, so, erscheint er auf weißem Pferd, die Seinen folgen auf weißen Pferden, gegen wen führt er Krieg? Jetzt, Satan von unten, nicht wahr? So. Oder, das war Vers 10, Kapitel 8. Und das ist nach einem dritten Weltkrieg erster Fall. Und dann Vers 11, selbst bis zu dem Fürsten des Heeres tat es groß. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Bitte, es handelt sich hier, wir lesen das alles, so haben wir das gelesen, als ob es sich hier nur um was handelt? Um irdische Dinge. Nein. Ich werde nicht nur noch einmal die Erde erschüttern, sondern ich werde den Himmel, den Kosmos und die Erde erschüttern. Das ganze Weltall. Das verstehen wir. Und sich selbst darstellt, also zuerst, sodass er sich, nein, sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt. Das heißt, über alle Götter. Die sind ja von Gott so genannt. Und dann wieder den Gott der Götter erstaunliches Reden und Gelingen haben. Das verstehen wir. Der sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt. Oder ein Gegenstand der Verehrung ist. Das ist ja erst, was wir gemeint haben, das sei alles. Sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, der gebaut werden wird in Jerusalem, und sich selbst darstellt, er sei Gott. Und das heißt im Griechischen, und die Beweise bringt, dass er Gott sei und kein anderer. Und dem sagt Paulus, ja, dass das durch die Erscheinung der Ankunft, durch den Hauch des Mundes Jesu alles vernichtet wird und erklärt dann, dass die Anwesenheit Satans oder des Antichristen ist, nach der Wirksamkeit des Satans in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Also, was Paulus hier schreibt, haben wir jetzt einen Begriff. Wenn Gott eine wirksame Kraft eines Irrwahns sendet, ist das dann eine Kraft und ein Irrwahn? Von wieder globaler und kosmischer Bedeutung. Ganz gewaltig. Und wenn wir diese Dinge nun sehen, dürfen wir uns aber selbst umso mehr sagen lassen, Vers 16 und 17 in diesem Kapitel, und damit schließen wir. Er selbst aber, bitte kein Engel und kein Gott und niemand sonst, kein Mensch, er selbst aber, unser Herr, Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Soweit.